damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur jetzt schon 7. Folge unseres TNW-Podcasts vom Parkett ans Mikro. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Castellan. Hallo Nick.
Hallo Lars.
Ja, wir melden uns ein letztes Mal von der Dancecom. Das ist jetzt nämlich die letzte Folge, die wir hier aufnehmen werden. Aber auch dafür, dass es die letzte Dancecom-Folge ist, haben wir uns natürlich nochmal einen super Gast eingeladen. Nachdem wir vorletzte Folge den Bundestrainer in den Lateintänzen hier bei uns hatten, ist heute der Bundestrainer für die Standardtänze von Tanzsport Deutschland bei uns zu Gast. Er war deutscher Meister, WM-Finalist in den Standardtänzen und ist auch immer noch ein sehr, sehr erfolgreicher Formationstrainer und hat mit Sicherheit auch ein paar tolle Stories für uns dabei. Bitte begrüßt mit uns aus Braunschweig Rüdiger Knaag. Hallo Rudi.
Ja, hallo ihr Lieben. Hallo an alle.
Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du auch den Weg zu uns gefunden hast, auch obwohl du heute ja am Samstag der Dancecom immer noch viel zu tun hast, aber jetzt gerade läuft ja die Lateinsektion, da kannst du einmal eine Runde verpassen. Ne?
Ansonsten, ja,
das stimmt, ja. Erstmal natürlich, du bist ja Bundestrainer Standard, das heißt, du bist Experte in den Standardtänzen. Wie gefällt dir denn unser Jingle?
Ja, sensationell. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch für Standardmusik entschieden habt. Ich hoffe, das ist nicht nur bei mir so, sondern bei den anderen auch.
Nein, das ist unser offizieller Jingle. Ja, und
sehr schön. Eine gute Wahl.
Gute Wahl, ja, genau. Ja gut, dann haben wir das auch schon. Sehr gut, das freut uns auf jeden Fall, dass dass ihr das auch gefällt. Ja. Wir sind natürlich hier, um etwas über dich zu erfahren und wir wollen mit dir ein bisschen darüber reden, wie du denn so damals zum Tanzsport gekommen bist. Was war so deine erste Berührung mit dem Tanzen überhaupt?
Das war jetzt nicht sensationell spektakulär. Ich habe zwei Brüder, die haben auch mit dem Tanzsport begonnen, vor mir allerdings, weil ich bin das Nesthäkchen, das sieht man ja auch. Ich bin also der Jüngste von den Kollegen und die beiden haben angefangen und waren auch recht erfolgreich damit und dann habe ich mit 17 gedacht, das müsste ich dann auch mal versuchen, weil zu dem Zeitpunkt, komme eigentlich vom Ballsport, ich bin also eigentlich Fußballer, auch recht erfolgreich, mehr in der Verteidigung, defensiv, das hat sich dann beim Tanzen nachher so ein bisschen verändert, aber beim Fußball war ich eher defensiv und habe eigentlich dafür gesorgt, dass vor dem 16er Raum alles abgeräumt wurde. Das Abräumen hatte ich eigentlich so in meinen Genen auch so, dass ich dann auch nachher später beim Tanzsport da so ein bisschen in diese Richtung agiert habe. Also jedenfalls, meine Brüder haben vorgelebt und die waren erfolgreich und hatten unheimlich viel Spaß dabei. Und dann habe ich mit 17 Tanzschule begonnen in Hamburg und das hat mir auch Spaß gemacht. Es gab dann, allerdings war ich noch mit langen Haaren, das darf man gar keinem erzählen, das sah fürchterlich aus. Also wenn ich mich heute betrachte, also musste die Hände über dem Kopf und vor den Augen zusammenschlagen. Jedenfalls in Hamburg, Roten Baum, Top-Adresse. Und da habe ich dann am Ende dieses Anfängerkurses das Abschlussturnier halt gewonnen. Nächsten Kurs umsonst. Den Bronze, Silber, Quatsch, den Fortgeschritt habe ich dann auch gemacht. Und dann ab Ende Fortschrittkurs bin ich dann schon ins Vereinstraining gegangen zu meinem Bruder, also in dem gleichen Verein. Und das hat mich also schon von vornherein so ein bisschen angepikst und dann hat es mich in der Tanzschule so ein bisschen gelangweilt, was dazu führte, dass ich nicht mehr so mitgemacht habe, wie es vielleicht der Chef und die Chefin sich das vorgestellt haben. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe dann irgendwann Hausverbot bekommen, weil ich eben nicht so mich da untergeordnet habe und die Sachen trainiert habe, die da jetzt gerade angesagt waren. Und dann bin ich halt in die Turnierszene eingestiegen und habe dann mit D-Klasse begonnen, logischerweise, wie es damals so war. Und damals musste man ja noch die Hälfte der Paare schlagen. Und das war eine recht fette Felder, 70 Paare so. Und bei meinem ersten Turnier habe ich dann also auch 35, einen Punkt erreicht. Das war doch schon mal sensationell. Für mich jedenfalls. Und na gut, dann ging es halt so weiter. Und so hat es mich eben auch angepackt. Und ich bin bei dem Sport geblieben, weil es mir eben wie viel Spaß gemacht hat.
Du bist also von der D-Klasse ganz normalen Weg gegangen.
Ja.
Bis in die S-Klasse.
Den steinigen.
Ja, den steinigen Weg, ja. Ja, das hatte Horst uns auch schon ein bisschen erzählt. Ja, du hast alle Klassen durchlaufen. Wie bist du denn dann zum Formationstanzen gekommen?
Ja, das war auch eine lustige Sache. Eigentlich hatte ich mit dem Formationstanzen, wie es zu der Zeit war, also wir reden jetzt von der Zeit, die Zeitrechnung gibt es wahrscheinlich für viele gar nicht. Das war 1988. da war das Formationstanzen halt noch ein bisschen anders. Da wurden die Damen ausgedreht, die Damen gingen runter. Die Herren gingen runter, die Damen kamen wieder hoch, dann wurde wieder eingedreht, wieder ausgedreht. Es war relativ wenig Standardtanzen. Ich will nicht sagen, gar kein Standardtanzen, aber halt relativ überschaubar. Und das hat mich überhaupt gar nicht interessiert. Und von daher war die Anfrage, die an mich herangetreten wurde, etwas überraschend. Der damalige Trainer, der Peter Steil aus Berlin, hat die Braunschweiger zu dem Zeitpunkt trainiert und wollte aufhören. Und sagt, ja, da frag mal den Rudi Knack, der kann das. Und dann hat der Vorstand, der Heinz Roland, mich angesprochen. Und ich habe gesagt, na, gute Idee, aber nicht für mich, ich bin nicht der ganz falsche Ansprechpartner. Naja, er hat hin und her und immer wieder versucht. Und ich habe immer gesagt, nein, interessiert mich nicht, ist nicht meins, wird auch nicht meins, weil, ja. Und dann, ich denke, ja Mensch, dann habe ich ein bisschen an der Preisschraube gedreht. Das zahlt er eh nicht. Ja, kein Problem. Komm doch einfach mal vorbei, sagt er. Kannst du dann auch wieder gehen? Also er hat nicht locker gelassen. Und das ging bestimmt über ein halbes Jahr so. Also bin ich nach Braunschweig gefahren. Und dann habe ich mir das angeguckt. Die haben also einen Durchgang getanzt. Und ich guckte so. Und ich sage, ja, noch mal so einen Durchgang. Ich habe keine Ahnung. Und dann tanzen die halt noch einen Durchgang. Und dann habe ich gesagt, ja, also das und das würde ich anders machen und das da würde ich auch anders machen. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach mal. Und dann habe ich begonnen und das war dann eigentlich nicht mein Tod. Also das war letztendlich die Unterschrift. Ich hatte den Job und bin da auch nicht wieder rausgekommen und habe dann also auch ohne Vertrag über 25 Jahre lang da schon. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen, glaube ich, mal einen Vertrag machen. Also es kam nicht von mir, sondern es war einfach dann so üblich. Also auf jeden Fall, das war der Anfang, der Beginn dieser ja doch tollen Sache im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Umfeld natürlich in dem Verein stimmt und es wurde viel, auch in der Stadt, sehr viel dafür getan. Und na gut, ich habe natürlich es auch so für mich entwickelt, dass es mir auch Spaß machen konnte, denn das Formationstanzen hat ja durch mich auch irgendwie zumindest der Standardformationstanzen ja doch eine ganz andere Richtung bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, du bist schon seit jetzt 88, hast du gesagt, also seit 35 Jahren bist du jetzt Standardtrainer in Braunschweig.
Korrekt,
ja. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass du auch quasi immer da oben bist. Das ist schon beeindruckend und es macht dir immer noch Spaß.
Ja, es macht natürlich immer Spaß. Also das Tanzen an sich ist natürlich sowieso eine Sache, das ist meine Passion. Ich liebe die Musik, ich liebe es, mich dazu zu bewegen. Es macht unheimlich viel Spaß, jungen Menschen etwas zu vermitteln zu können, sie anzuleiten und den Werdegang von jungen Menschen zu sehen. Und es für mich eigentlich nichts Größeres gibt, eigentlich dann, wenn die Paare ihre Ziele, die sie sich so vorgestellt haben, die sie haben, erreichen können und diese Glücksgefühle und diese glücklichen Augen. Und das ist eigentlich immer eine Sache, die eigentlich nicht zu toppen geht. Für mich. Ja.
Also es ist wirklich, wirklich schön.
Hast du auch eigentlich mal Latein getanzt oder was?
Ich habe auch Latein getanzt. Das war auch eine ganz tolle Sache. Ich fand es nicht so schlimm, obwohl ich habe eigentlich nur drei Tänze richtig gemocht. Also für mich hätten drei Tänze Latein ausgereicht. Wir haben ja früher die Turniere sowieso mit zwei und zwei. Es ging ja damals mit zwei Standard, zwei Latein los. Und insofern hat man sowieso Latein tanzen müssen und das war auch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, drei Tänze, Paso, Rumba und Jive fand ich ganz cool. Sag mal, war mir viel zu hektisch. Also da hatte ich auch sofort, ich denke, oh, das halten die Hüften ja nicht lange durch. und Cha-Cha auch alles so ein bisschen zu hektisch. Damals hat mir das auch eine tolle Geschichte gewesen, was da auch dann die Überlegung, irgendwann die Entscheidung mir etwas leichter gemacht hat. Früher hat man so Lateinanzüge getragen.
Das ja, war die,
so
ein die bisschen, Ganzkörper.
Das waren so ganz heiße Teile.
Ich hoffe, das also kommt
so bisschen,
auch mal wieder.
Ist so ein bisschen so wie, man muss sich das so vorstellen, wie Wurst im Darm. Also natürlich Natur, da, also so ungefähr, wahlweise auch mit Ketchup oder so, aber jedenfalls... In diesen Anzügen, die saßen hauteng. Also,
gibt es da noch Fotos so auch?
Ja, bestimmt, oder? Aber die werden unter Verschluss nicht. Schade. Also man weiß ja, die Balletttänzer, wie die aussehen, so. Und so ungefähr sahen wir halt auch aus. Es war schrecklich. Und diese Dinge waren halt so eng geschnitten. Es gab natürlich auch damals schon absolute Highlights im Lateintanz. Man ging auch mal runter. Und dann zack. Macht man ja heute auch noch, aber die Hosen waren für sowas eigentlich nicht geeignet, jedenfalls meine nicht, mein Anzug nicht. Und es riss dann auch von vorne im Schritt bis hinten hoch auf. in der Vorrunde ein paar so und ich denke, boah, das wird ein langer Abend, verflucht.
Ja, was
und,
macht man da? Du hast ja keinen, jetzt eine Ersatzhose, ist ja weiß, einfach.
Ich aber weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das provisorisch irgendwie zugemacht, aber es war halt, man fühlt sich halt ein Stück weit unwohl,
das ja, kann
ich dazu sagen.
Ist mir auch schon
ich hatte das Gefühl, es gucken mir alle nur auf den Hintern und warten auf den nächsten Gig. Ja, gut, also ich habe das Turnier beendet und irgendwann muss ich aber ganz ehrlich sagen, das Latein tanzen oder das Standtanzen hat mir mehr gegeben, also weil ich einfach die Faszination der Synchronisierung beider Körper, dieses Fühlen, was man miteinander machen kann und was man initiieren kann und so, das hat mir dann doch mehr gegeben und deswegen bin ich dann irgendwann, also es war auch, habe 10 Tänze getanzt, 10, also es, aber dann habe ich gesagt, das eine reicht mir.
Das eine reicht, ja. Ja, ich habe in Vorbereitung auf unser Interview ein bisschen ja auch recherchiert und da habe ich ja auch gesehen, dass du ja deutscher Meister geworden bist und da ein gewisser Oliver Wessel-Theon mit Martina Bräutigam am 2. Platz hinter dir war in dem Jahr. Ne? Das ist ja auch, wo man denkt, dass es, also du warst ja, was man vielleicht so formationstechnisch sagt man ja manchmal, ja, es ist ja Formation, aber du bist ja nicht ohne Grund Bundestrainer Standard. Du bist ja ein sehr guter Standardtrainer, was ich ja auch aus eigener Erfahrung weiß, weil wir hatten ja das Vergnügen, dass ich auch bei dir noch damals mit meiner ehemaligen Partnerin trainiert habe und das unterschätzen immer manche Leute, weil sie dich so auf diese Formationssache machen, was natürlich sehr prägnant ist mit der Braunschweiger Formation, die so erfolgreich ist. Ja. Aber du bist ja ein super Standardtrainer auch nebenher.
Ja, ich war eigentlich auch ein ganz guter Standardtänzer vor allen Dingen und das bin ich eigentlich immer noch, obwohl ich ja schon in einem greisen Alter vielleicht nicht, aber doch schon relativ fortgeschrittenem Alter bin. Ich hatte ein bisschen, also muss ich schon sagen, ein bisschen Pech, was meine Karriere betraf. Also ich war relativ erfolgreich, als ich dann in der S war, also Landesmeisterschaften, ja, aber sowas war ja nicht so wichtig für mich eigentlich, aber dann ging es halt in die S-Klasse und ich war mit meiner ersten Partnerin, damals musste man ja einen Hoffnungslauf tanzen und wir hatten, in Hamburg ist ja ein sehr, sehr starker Landesverband gewesen, Standard immer gewesen und da war die Quote, weil die Stadt natürlich als Stadtstaat relativ klein ist im Verhältnis zu den großen Bundesländern, also die Flächenländern, war die Quote halt immer nur 2 oder 3. Das heißt, der Rest musste über den Hoffnungslauf laufen oder tanzen, sich qualifizieren. Naja, und über den Hoffnungslauf und dann war, glaube ich, 17 oder 18 da und das Jahr drauf schon Finalist gewesen. Und dann war ich Dritter, also das ging alles relativ schnell und relativ zügig und dann habe ich den deutschen Vizemeister über das Jahr dann auch schlagen können. Also waren Max Ulrich Busch und meine Wenigkeit mit meiner Rita Möller damals, waren wir dann Runners-up.
Ja, das war ziemlich lang auch hinter Max Ulrich Busch, ne?
Genau, und dann war das eine Meisterschaft, 81 glaube ich war es, waren wir relativ knapp, eine 1 fehlte uns, da hätten wir sogar Max noch schlagen wollen, was aber gar nicht gut gewesen wäre, weil er im Frühjahr darauf Weltmeister wurde. Das war unsere erste Weltmeisterschaft und wir sind Dritter geworden. Das war auch nicht so ganz verkehrt und da waren so Lasse Oedegaard und John Wurz und solche, die Paare waren alle hinter uns und das war also wie gesagt schon kein schlecht. Der Max hat aufgehört, die Geschwister Pritchard aus England haben aufgehört, die Karriere beendet. Also wären wir dann dran gewesen und die deutsche Meisterschaft war in Nordrhein-Westfalen. Das war vielleicht nicht gerade der beste Ort für diese Meisterschaft. Wir gewinnen die ersten beiden Tänze ganz deutlich und dann, ja aus welchen Gründen immer, haben wir den Wiener Walzer knapp verloren und damit das Turnier. Und das war natürlich ungünstig, weil somit plötzlich, Olli hatte uns damals noch nicht geschlagen und das erste Mal. Und dann wurden wir international so ein bisschen hin und her gespielt. Mal war er vorne, mal war wir vorne. Und so war es dann halt, dass keiner richtig den Durchbruch schaffen konnte. Und meine Ambitionen, Weltmeister zu werden, wurden dann schwieriger. Und dann kam die deutsche Meisterschaft halt. Die zweite haben wir dann auch in Düsseldorf getanzt, weil was in Aachen so gut geklappt hat, kann in Düsseldorf auch nicht besser und schlechter laufen. Und dann kam die nächste Meisterschaft in Frankfurt. Das war ein relativ neutraler Boden. Und da haben wir dann also die beiden dann mal schlagen können. Daraufhin habe ich ein halbes Jahr später einen schweren Autounfall gehabt. Und damit war dann also die aktive Karriere zu Ende. Also man hätte mehr Glück haben können. Aber ist jetzt auch egal. Es hat auf jeden Fall war es eine schöne Zeit, eine tolle Zeit. Und ich glaube auch, dass ich da schon meine Fußabdrücke hinterlassen habe.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du bist ja mit Horst zusammen Bundestrainer, also Horst ist Bundestrainer Latein, du bist Bundestrainer Standard. Das heißt, ihr habt ja zusammen auch einmal im Jahr den Kombikader und du dann alleine noch den Bundeskader Standard. Wie bereitest du dich selber darauf vor, einen Bundeskader zu leiten? Du bekommst ja, du hast ja schon gesagt, du warst früher Verteidiger im Fußball. Du bekommst, das hatte ich bei Horst auch schon den Vergleich gebracht, du bekommst ja nicht 11 Leute, die du zu einem Team formen musst, sondern du bekommst ja 10 Teams, 10 fertige Teams. Ja. Was ist für dich so ein bisschen die Herausforderung, die weiter noch oder die weiter zu verbessern oder daraus noch die letzten Sachen rauszuholen aus den Paaren?
Also meine Herangehensweise ist, gut, jetzt kommt immer darauf an, wann ein Bundeskader ist, in welchem Zeitfenster. Dieser war jetzt ja eigentlich fokussiert auf die Vorbereitung zur Dancecom, weil die Paare eben 3-4 Tage vor diesem großen, wichtigen Event natürlich eine gewisse Vorbereitung haben. Das heißt, das war der Fokus im Standard, dass wir eben Sachen mit kleinen Stellschrauben, wie können wir eine bessere Wirkung erzielen, wie können wir es besser noch präsentieren. Und natürlich dabei auch ein bisschen die tänzerische Qualität, logisch. Also so, das ist Fokus gewesen jetzt bei diesem Camp. Gute Stimmung, ein gutes Gefühl zu haben, das war eigentlich ganz, ganz wichtig. Das Team ist ein super tolles Team, es hat richtig viel Spaß gemacht, auch mit den Trainerkollegen. Das andere Kader, da versuche ich natürlich grundsätzlich immer ein bisschen den Paaren, den Sportlern mit auf den Weg zu geben, dass der Körper erstmal grundsätzlich unheimlich viel kann und ich das Potenzial des Körpers natürlich sinnvollerweise maximal nutzen sollte und wollte und möchte. Ich versuche die Paare möglichst natürlich über fundiertes Wissen eine breite Basis zu geben. Ziel ist eigentlich immer, das Maximum an Möglichkeiten zu haben der Präsentation, der Veränderung, also der Gestaltung. Das heißt also, möglichst viele, also je breiter ich aufgestellt bin, umso mehr Optionen habe ich in meinem Tanzen, mich darzustellen und zu optimieren und optimal darzustellen. Und das ist eigentlich so mein Weg, immer relativ klar, wenig links, rechts. Einflüsse sicherlich, die nehme ich mit auf, aber so groß Trends in die eine Richtung, wo ich ganz genau weiß, die Welle kommt sowieso wieder zurück, irgendwann nach 2 Jahren, manchmal hoffentlich, manchmal ein bisschen früher, mache ich eigentlich nicht mit, weil es lenkt einfach nur ab und kostet Zeit und Geld. Und ich versuche die Paare eigentlich auch mit dahingehend zu entziehen, dass sie Zeit haben, sich selbst auszuprobieren, sich selbst zu entwickeln. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich das vergleiche, was früher, also in meiner Zeit, und das weiß ich eben von Olli, von allen anderen Paaren eben auch, wir hatten auch unsere Trainer logischerweise, aber wir haben auch sehr viel mehr frei trainiert. Wir haben viel, viel mehr uns ausprobieren können und hatten nicht jeden Tag Stunden und Camps und sowas gab es gar nicht. Wir hatten unsere 3-4 Trainer, aber überschaubar betreutes Training, wo also immer einer von außen. Heute finde ich, ist es teilweise fast ein bisschen zu viel, dass die Paare permanent von außen Input bekommen und dann geht so ein bisschen, dass sie sich selbst entwickeln können, sich selbst ausprobieren können, ein bisschen verloren, was dazu führt, dass was die mentale Stärke betrifft, die Paare häufig nicht so stark sind, wie sie vielleicht sein sollten, weil nur was ich selbst mir erarbeitet habe, gibt mir auch ein Gefühl von Bestätigung. Wenn ich immer das Feedback von draußen brauche und das mal nicht da ist, dann fange ich an, ein bisschen wackelig zu werden. Da muss man, denke ich, ein bisschen aufpassen, dass das eine Balance hat und dass die Paare eben wirklich auch immer wieder Raum haben, sich auszuprobieren, weil ich muss halt auch in mich reinhören. Ich muss etwas spüren und das geht halt auch wenn ich nicht permanent von außen den Input bekommen.
Also du bist auch ein Verfechter dafür, dass die Paare sich selber vertrauen müssen und in sich selber mehr Glauben fassen.
Das weiß man aus dem Alltag. Alles, was ich selbst geschaffen und geschafft habe, gibt mir Bestätigung und das Gefühl von, das kann ich. Und alles, was ich so ein bisschen, wo ich das immer nur von außen Support bekomme, das muss ja nicht, ist nicht negativ gemeint, aber es beeinflusst halt den Charakter schon ein Stück weit.
Ja. Es kann auch manchmal dann zu viel sein, wenn das von außen dann immer dazu kommt. Ja, ganz genau. Also das ist eigentlich der rote Faden, den wir immer gesagt bekommen, dass ne, die Paare selber in sich, in ihre Sachen vertrauen sollen und da mit Überzeugung rangehen, um dann die maximale Leistung von sich selber erzeugen zu können. Als Bundestrainer bist du ja nicht nur für den Kader verantwortlich, sondern du bist ja auch ein bisschen für die Wertungsrichter verantwortlich, für die Top-Wertungsrichter vor allen Dingen. Das hatte ich auch schon bei Horst erklärt, dass die Top-Wertungsrichter die Wertungsrichter sind, die die deutschen Meisterschaften und die deutschen Ranglisten werten. Ihr habt ja zusammen immer ein Jahresthema. Du bist ja jetzt noch nicht so lange Bundestrainer. Wie war das für dich, mit Horst da zusammenzuarbeiten, dieses Jahresthema zu erarbeiten?
Das war relativ leicht. Wir haben uns also relativ schnell verständigt, das letzte nochmal zu nehmen in diesem Jahr, weil wir letztes Jahr noch wenig Kontakt, also wenig in Kontaktschulung hatten, sag ich mal. Ich war ja eigentlich immer über Video und wenn überhaupt. Und von daher haben wir gesagt, wir machen das Thema nochmal, weil wir es haben nicht so breit streuen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Und fürs nächste Jahr hatte ich einen Vorschlag gemacht und wir haben da wirklich ein sehr, sehr gutes Miteinander arbeiten, von daher gar kein Problem. Wir haben auch schon uns in Bremen mal getroffen, um so ein paar Punkte anzusprechen, die wir auf den Weg bringen wollen, wo wir Handlungsbedarf sehen, wo wir denken, da müsste man vielleicht mal was anstupsen. Und also ist ein sehr, sehr gutes gemeinsames Arbeiten.
Also das ist auf jeden Fall, was ich jetzt da raushöre, dass ihr ein sehr positives Verhältnis miteinander habt und nur eigentlich im Sinne der Paare auch wahrscheinlich handelt. Wie ist das denn für dich, wenn ihr auf so einer Wertungsrichterschulung zum Beispiel in Aschaffenburg seid oder bei einer anderen Schulung, wo die Top-Wertungsrichter dabei sind? Was ist für dich so ein bisschen die besondere Aufgabe oder was die Herausforderung an dich, die du den Wertungsrichtern immer mitgeben willst?
Also letztes Jahr war ja in Aschaffenburg meine erste Wertungsrichterschulung als Bundestrainer, die ich dann letztendlich ja auch geleitet habe. Und mir war das schon wichtig, dass es rüberkommt, dass es irgendwie eine Veranstaltung ist, wo etwas transportiert werden muss, was also irgendwie einen gewissen Lerneffekt, also Lehrinhalte haben muss. Also wir haben ja, und das ist das, was man in Wertungs-, wo wir eigentlich alle mit einbeziehen müssen. Das gilt für die unterklassigen Lizenzträger, es gilt für die Wertungsrichter und natürlich auch für alle anderen Wertungsrichter, Trainer und für die Paare natürlich auch, aber vor allen Dingen erstmal die verantwortlich Handelnden. Wir haben einen Ausbildungsauftrag. Wir müssen den Kindern, den Tänzern etwas beibringen. Die müssen etwas können. Wenn sie von irgendwann A nach B kommen, müssen die was können. In den unteren Klassen, ne, müssen sie gewisse Lernprozesse, Lehrinhalte haben. Und da ist der Aufbau, finde ich, manchmal, das kann man sicherlich besser machen. Da müssen wir besser werden, finde ich, dass das Fundament frühzeitig besser angelegt ist. Ich habe letztes Jahr eine Sichtung gemacht für den Kader, für den Bundeskader. Das war schwierig, da etwas Gutes zu finden, weil da können die Paare nichts für, weil wenig Fundamente da waren, wenig Verständnis für Bewegung. Das fand ich sehr, sehr bedenklich und von daher muss auch unten, es muss klarer das Handlungsprofil bzw. Anforderungsprofil sein für die Paare, für die Trainer, für die Wertungsrichter, um einfach da eben auch eine gewisse Kontrolle zu haben und so auch in Aschaffenburg klare Statements, was wirklich im Stand nichts zu suchen hat und so Aussagen, dass wenn man genau hinschaut, dass man relativ wenig Schwungtänze sieht bei Vieren oder bei fünf Standardtänzen, wenn man dann wirklich eigentlich nur, ja, wenn überhaupt, also eigentlich mehr andere Tänze sieht, dann ist es halt eine, wenn die Schwungbewegung an sich überhaupt gar nicht mehr sichtbar ist, dann ist es eine Sache, die man da vielleicht mal ansprechen muss und wo man den Fokus ein bisschen neu ausrichten muss.
Und das ist so deine Philosophie davon für...
Es hilft ja nichts. Also wir müssen ja den Sportlern und der Leistung der Sportler gerecht werden. Wir haben auch da eine Verantwortung und einen Auftrag. Und von daher muss natürlich alle Paare investieren relativ viel Geld und viel Zeit. Und und dann muss natürlich auch der Sportler eben das Gefühl haben, er hat das Maximum an Kompetenz an der Fläche. Da geht es nicht mehr darum, ob es nur Profis sind, das ist völlig egal. Wichtig einfach nur, sie müssen das Gefühl haben, an der Fläche sind Leute, die wissen, was sie da tun und sie stufen die Leistung entsprechend richtig ein. Darum geht es, dass eben die Paare wirklich auch das Vertrauen haben sollen und müssen und den Anspruch haben, dass es eben so ist und dass alles da getan wird, um eben das auch zu gewährleisten.
Ja, Du hattest es gerade angesprochen, nur dass das einmal erklärt wird. Eine Sichtung ist, wenn Paare, die noch nicht in einem Bundeskader sind, aber gute Ergebnisse auf Turnieren in noch nicht in der S-Klasse zum Beispiel, aber gute Ergebnisse erzielen, zu einem Lehrgang eingeladen werden, wo sie dann quasi von dir und ja auch von Horst begutachtet werden, wie sie sich auch im Training verhalten, und dann danach können oder werden meistens ja auch irgendwelche Paare aus dieser Sichtung eingeladen, um am nächsten Bundeskader mit teilzunehmen. Korrekt. Also es ist für Paare eine Chance, in einen Bundeskader sich auch aktiv durch Training, durch Trainingsleistung in einen Bundeskader zu tanzen. Ja. Also es ist nicht nur auf reiner Ergebnisbasis, was ja auch eine sehr gute Sache ist. Und dadurch wird man ja auch Talente finden, wo man merkt, die haben einen Willen im Training und das wird sie weit aufbringen auf jeden Fall.
Genau. Wir würden jetzt einmal gerne mit dir einen kurzen Fragebogen abarbeiten. Das haben wir auch schon mit allen anderen Gästen gemacht. Horst hatte da sehr lustige Antworten teils. Es sind 10 kurze Fragen. 5 haben etwas mit dem Tanzen zu tun, 5 sind etwas privater. Aber ich denke, da wirst du uns auch gute Antworten liefern. Die erste Frage direkt. Ich sehe es zwar schon, aber vielleicht für unsere Zuschauer, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Schon immer oder auch Teetrinker mal gewesen? Oder?
Ganz selten mal Tee. Als ich mal in England, also zuweilen in England trainiert habe, immer mal. Ich habe es aber möglichst vermieden, weil das Essen zu schlecht ist da. und da habe ich natürlich auch Tee und den dann aber auch mit Milch und Zucker getrunken.
Auch gut.
Also hell Englisch, ja.
Typischerweise. Habt ihr Haustiere zu Hause?
Nein.
Noch nie gehabt? Auch noch
Doch,
nie?
Ich hatte, wir hatten mal einen Hund, einen kleinen, aber der hat dann auch irgendwann gewisse Kilometerleistung und es ist halt mit Haustieren schwierig, wenn man unterwegs ist.
Von daher die gleiche Antwort haben wir, glaube ich, fast allen Paaren und Funktionären bis jetzt bekommen. Die Zeit fehlt halt leider. Ja. Schade. Auch wenn vielleicht schon ein bisschen her ist, aber was war dein Lieblingsschulfach oder was hat dich so von schon früher in der Schulbildung?
Sport.
Klar.
Ja.
Ist auch, okay. Auch Musik oder?
Musik war ich auch gar nicht schlecht. Ich habe im Chor gesungen.
Ach.
Ja. Auch frühzeitig, also damals schon tief, also im Bass und habe auch bei einer Musik für die Formation im Studio auch mal
selber einen, mitgesungen?
Ja.
Das weiß wahrscheinlich auch nicht
Nein,
oder?
Das hört man auch nicht raus, aber es brummt halt irgendwas.
Und ist das eine Tür, die schabt?
Nein, es ist Rudi. Und das brummt.
Ja, gut zu wissen, was für Insider wir alles bekommen.
Ja, super, das wusste ich auch nicht, das ist ja toll. Gut, dann, wie sieht denn, also es wird wahrscheinlich auch bei dir der gleiche Fall sein, du hast nicht viele freie Tage, aber wie sieht denn ein Tag aus, bei dem du nicht wirklich was mit Tanzen zu tun hast? Was machst du dann gerne?
Dann habe ich meist im Garten was zu tun oder am Haus, also es ist dann halt irgendwas zu tun, was sonst liegen bleibt. Es ist eigentlich das Beste, ich fahre irgendwo weg für 1-2 Tage, entweder zu meinem Bruder mal hoch oder irgendwo an See, um einfach dann eben weg von den Tapeten zu sein, um nicht in die Versuchung zu kommen, irgendwas zu tun. Also ich mache aber auch gerne was. Also ich bastel ganz gerne an Sachen rum und mache irgendwas schöner und meiner Meinung nach unten. aber es, also wie gesagt, dann zu Hause sein ist auch schon schön.
Ja, na gut. Aber das ist ja auch, also du hast auch quasi mal Tage, wo nichts anliegt mit Tanzen, wo du, wenn du mal zu Hause bist, dass du dann nicht
sagst, also jetzt Moment, ich habe eigentlich 7 Tage Woche. Also es ist schwierig im Moment da. Ich muss dann wirklich mal Glück haben, dass mal so 2 Tage frei sind. Oder ich muss es mir wirklich frei halten. Manchmal sind aber auch so etwas spontanere Anfragen. Oh, kannst du nicht nochmal und kannst du hier nicht nochmal? Und meist kann ich dann nochmal.
Ist auch schwierig, dann Nein zu sagen, wenn man es mag. Ne?
Ja, weil einmal das. Und es ist ja halt auch immer, ich meine, wenn die Paare jemanden brauchen, ist es natürlich auch ein gutes Gefühl. Und man möchte natürlich auch dann da sein.
Da sein, ja. Als du noch aktiv warst, wie sah ein Turniertag bei dir aus? Gab es da spezielle Rituale, die du hattest? Horst hat gesagt, eine Stunde vor Turnierbeginn Spaghetti Bolognese. Weiß ich auch nicht, wie er das geschafft hat, dann immer noch auf die Fläche zu gehen, aber okay.
Weiß ich nicht. Also Essen, glaube ich, habe eigentlich immer normal gegessen. Ich war ja zu meiner aktiven Zeit eigentlich immer ein bisschen, also nicht übergewichtig, ich habe so 82 Kilo gewogen eigentlich immer. Und dann habe ich mal eine Zeit lang versucht, unter 80 zu kommen. Das habe ich auch geschafft, aber ich war völlig elend. Ich konnte gar nicht mehr tanzen. Also ich musste meine 81 Kilo brauchte ich. Ich habe normal gegessen. Ich habe eigentlich immer nur, wenn ich mich so fertig gemacht habe, stark geredet und so ein bisschen Mitleid gehabt für meine Mitbewerber. Also ich habe immer irgendwie Bilder gefunden für die anderen Dinge. Ja, so würde ich heute nicht losgehen. So, und das hat mir eigentlich immer ein gewisses Selbstwertgefühl gegeben.
Hast du aber nur für dich
ich
selber?
Ich habe das meist nicht laut gesagt.
Achso, okay, gut.
Nicht, dass ich habe aber auch frühzeitig schon, ich war nicht besser als ein Paar zum Beispiel, aber ich fand es trotzdem nicht gut, was er gemacht hat.
Okay, okay.
Und dann hat er gemerkt, bin ich ein bisschen muckelig mit ihm. Also er hat gewonnen und ich war Neunter bei der Norddeutschen Meisterschaft. Aber es so und er sagt, Mensch, hast du eigentlich irgendwie was gegen mich? So, nee, ich sage, nee, überhaupt gar nicht. Ja, aber ich habe das Gefühl, nee, ich sage eigentlich nicht wirklich. Ich sage nur, ich weiß gar nicht, wie man so einem Scheiß tanzen gewinnt. Das war der Beginn einer längeren, der Beginn einer längeren Freundschaft. Es hat sich aber dann irgendwie nach 15 Jahren hatte sich, aber das habe ich tatsächlich gesagt, weil ich von vornherein ein klares Bild hatte, was irgendwie gut ist und was nicht so gut ist und also ohne besser gewesen sein. Ich wollte nicht, dass ich ihn schlage, um Gottes Willen. Ich wusste, dass ich das auch nicht kann. Also nicht besser zu dem Zeitpunkt. Aber das war mir wichtig, das vielleicht nochmal mitzuteilen. Aber er hat ja auch gefragt, er hätte ja nicht Fragen brauchen.
Ja, genau. Ich also meine, es sei selber schuld. Ne? Ja. Wenn er fragt, kriegt er eine Antwort. Ne?
Das ist Höflichkeit.
Ja, genau. Sehr höflich. Ja, du als Standardtänzer, was ist denn, du kannst auch gerne Lateintänzen nehmen, aber so dein Lieblingstanz, hast du so, wo du sagst...
Lateintanz.
Oh, ja, oder Standard.
Oder Standardtanz.
Du kannst auch gerne beides sagen.
Disco Fox.
Ganz,
Samba.
Ganz,
das ist schwierig. Ich finde... ich finde sie eigentlich alle toll. Wie gesagt, wobei es hängt auch immer mit der Qualität zusammen. Also wenn ich sag mal Paso finde ich manchmal nicht so gut, weil es einfach die Paare manchmal auch nicht so gut machen. Aber ich finde sonst eigentlich alle Tänze toll. Also mir gefallen, ich liebe sie alle und ich kann auch mit allen Tänzen was anfangen, weil also ich etwas mir vorstellen kann. Insofern wüsste ich jetzt nicht, was mir nicht gefällt. Wiener Walzer ist natürlich überschaubar von den Möglichkeiten, aber auch das, wobei ich Federschritt natürlich, das ist das Schlimmste für mich im Wiener Walzer überhaupt. Es gibt 1000 Figuren, die man tanzen kann, wenn sie schon nicht Wiener Walzer typisch sind oder die immer noch irgendwie in so eine Schwungbewegung passen. Diese Figur nicht, aber sie wird auch seltener getanzt. Aber auch da kann man gewisse unterschiedliche Energien hineinbringen. Also der Tanz ist natürlich jetzt überschaubar von der Darstellungsfähigkeit.
Ja. Wie sieht's denn aus? Hast du denn eine Lieblingsfigur, wo du sagst, so ein Open-Hip-Twist-Fan oder ich weiß nicht, in den Standardtänzen vielleicht, wo du sagst, das habe ich auch gerne getanzt selber oder das gucke ich mir heute noch gerne an?
Nee, es gibt eigentlich, alles, was in gewisser Form schön vertanzt ist. Also wenn die beiden Körper, und das gilt ja für Latein genauso wie für Standard, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass beide Körper eine Energie miteinander korrespondieren haben, die zu irgendeiner Projektion führen, zu einem Bewegungsablauf, dann finde ich das toll und kann mich drin verlieben.
Das hatte Marius, André Ballan hatte gesagt, dass eine seiner Lieblingsfiguren, wenn auf der GOC zum Beispiel ein Standardpaar im Walzer einen Wischer tanzt, da kriegt er ganz viel Gänsehaut. Ja, wenn das so richtig in Slow Motion ein Wischer ist.
Ist ja auch genau das, was ich sage. Wenn die beiden Körper so in Harmonie und so in Balance sind und so eine entschleunigte Bewegung möglichst noch aus einer hohen Geschwindigkeit kommt und dann diese Entschleunigung, das ist schon, aber wieder, da gibt es eben viele Möglichkeiten, aber das ist eben auch so ein Punkt.
Ja. Hätte ich jetzt aber auch nicht bei Marius so gedacht, dass er jetzt kommt und sagst, also ein Wischer.
Ja.
Geil. Aber das ist schön zu wissen. Ja. Als du die Klassen durchgetanzt hast, wer war so dein Vorbild, wo du so gesagt hast, ach, das wäre mal so zu denen?
Also wir hatten ja, zu der Zeit gab es ja noch die Super 8. Also das war ja mit den Medien so eine Sache. Und wenn man ein Video bekam von irgendeinem Turnier, war es ja schon toll. Also von daher hat man eigentlich wenig die Möglichkeit, wie heutzutage, dass man im Netz so kann, oh, den finde ich super. Ich habe gar nicht so sehr irgendein Idol gehabt. So unterwegs später dann fand ich natürlich schon einige Tänzer richtig toll, die Italiener waren eine ganze Menge toll, Engländer waren tolle. Aber mit denen habe ich auch zusammen getanzt, auch Markus Hilton oder Andrew Singleton. Wir waren ja letztendlich eine Clique. Und da, also ich hatte nicht so sehr ein Idol, sondern unterwegs während meines Tanzens habe ich halt tolle Tänzer gesehen, ja. Das war schon wahr, ja.
Als du angefangen hast damals oder mit dem Wissen, was du jetzt hast, was hättest du dir gewünscht, damals zu wissen, was du damals nicht gewusst hast?
Da ich gute Trainer hatte, ist das Einzige, was natürlich ein bisschen in der Nachbetrachtung schöner gewesen wäre, wenn es schneller gegangen wäre. Wobei, so lange hat es gar nicht gedauert. Also dieser Prozess, sich gewisse Qualitäten anzutrainieren, anzueignen, um dann in diesen Bereich zu kommen, wo man plötzlich frei gestalten kann, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat das alles im Griff. Die Zeit hätte ich gerne kürzer gehabt, um dann die andere Zeit ein bisschen länger haben zu können, weil ich musste dann ja leider auch eben etwas abrupt aufhören. Und da hätte ich natürlich auch ganz gern weitergemacht. Von daher, wie gesagt, eigentlich habe ich alles, was so wie es gelaufen ist, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem.
Gut. Gibt es einen Grund, warum du mit dem Tanzen aufhören würdest, beziehungsweise warum könntest du dir das Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen?
Ich glaube, wenn ich umfallen würde, würde ich drüber nachdenken.
Okay, jetzt.
Dann würde ich noch versuchen, noch einmal wieder aufzustehen. Aber
mal halbe Rechtsdrehung und dann.
Ja, im Moment kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass ich aufhören möchte mit dieser Arbeit. Kann ich mir ganz schlecht vorstellen.
Das ist das Allerwichtigste, dass es dir immer noch so viel Spaß macht.
Ja.
Gibt es denn noch so eine Art Bucketliste, also irgendwas, was du noch erreichen willst, vielleicht so Länder, die du bereisen möchtest oder sowas, das möchte ich jetzt nochmal gerne ausprobieren im Leben oder erleben? Gibt es da noch vielleicht...
Also eine Sache, die ich schon länger auf der Agenda habe, weil ich es noch nie gemacht habe, weil viele schwärmen davon, Kreuzfahrt möchte ich mich mal rantrauen, obwohl ich weiß ja nicht, ob ich das aushalte auf dem Schiff. Weil wenn ich nicht schon in entspannter Atmosphäre irgendwo meine Sonnenliege habe, kippt die Stimmung auf so einen Dampfer. Und also das mache ich auf jeden Fall. Dieses Jahr wollte ich es eigentlich schon gemacht haben, hat nicht geklappt. Nächstes Jahr dann vielleicht mal so eine kurze, mal 7-8 Tage mal einen Test machen. Habe heute gerade mit Horst drüber gesprochen und er hat mir noch erzählt, was alles geht und so. Und
vielleicht der nächste Kombikader auf dem Schiff.
Den Kombikader. Ja, ganz billig.
Ein paar Sachen noch. Paar Länder.
Hauen wir den DTV mal an, mal gucken.
Bisschen was habe ich schon gesehen, vielleicht noch das eine oder andere mal gucken. Bisschen verreisen hier auch.
Ja, schön.
Gut. Ja, du bist ja jetzt auch hier in halboffizieller Funktion als Bundestrainer auf der Dancecomp und musst ja auch viele Paare betreuen, ne? Die ganzen Kaderpaare, die ja hier sind, die haben natürlich auch alle ihre Heimtrainer, aber du bist ja doch irgendwie der Ansprechpartner, weil du ja für alle da sein musst. Wie kriegst du das organisiert? Das, weil alle werden ja irgendwie in unterschiedlichen Ecken stehen. Bist du da, dass du sagst, oh, ich gehe mal so während der Runde vielleicht einmal rum um die Fläche, um mal dass alle sehen, dass ich da bin und wenn jemand was braucht, kann er mal zu mir kommen?
Also gestern haben sie mich, glaube ich, gesehen, weil ich hatte ja gestern extra so ein helles Jackett angezogen.
Deswegen ist so eine kurze Beschreibung. Er sitzt jetzt heute hier in einem sehr dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd. Das hat er also geändert.
Gestern war es also so ein hellblau-weiß gestreiftes Sakko. Von weitem gesehen sah also aus wie Saint-Tropez auf der Promenade. Also sah gut aus natürlich, aber es war auf jeden Fall ein Hingucker. Jeder wusste, wo ich stehe. Wurde dann auch, obwohl ich gerade nicht im Saal war, dann der Bundestrainer stand jetzt da und zack, weil der Turnierleiter eben so ein ähnliches Sakko gesehen hat und alle gucken in die Richtung, keiner stand auf und alle guckten auf die Person, die das so ein ähnliches Sakko und der guckte ganz irritiert. Wieso?
Was wollen die jetzt von mir
alle? Alle angucken. Das war natürlich auch schon wieder cool. Habe ich leider den Gegner nicht mitbekommen, aber gut, war lustig für ihn, wahrscheinlich irgendwie irritierend. Naja, also heute leicht gedeckt, wo waren wir? Achso, nee, ich sehe ja die Paare, wo sie sind und wenn ich jetzt gerade irgendwas Gravierendes, ich sage, jetzt muss ich aber ganz hin, ich lasse die Paare eigentlich auch ganz gerne in Ruhe, weil zu viel Input und so, eigentlich brauchen sie ja letztendlich, wenn sie Hilfe brauchen, dann sehen sie mich und dann dann helfe ich ihnen auch. Oder wenn sie Feedback gestern nach dem Turnier, sind auch zwei, drei Paar bei der U21, die ich ja nur auch aus dem Kader kenne, mit denen habe ich ein bisschen was besprochen. Ja, das mache ich natürlich schon. Aber ich versuche auch da ein bisschen aufzupassen, dass sie nicht voll getextet werden und dann sagen, ja, ja. Gut.
Ja. Danke.
Ja, genau. Vielen Dank für die Aussage, die brauche ich jetzt gerade nicht.
Das denke ich auch mal, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Paare nicht immer täglich sieht, wie die Heimtrainer, dass man dann nicht mit falschen Vokabeln sozusagen ankommt und dann sind sie mehr verwirrt, als es ihnen geholfen hat. Ne? Ja, aber wenn sie zu dir kommen, dann sagst du das machen wir jetzt nicht.
Nee, wenn sie kommen, ist natürlich klar, dann mache ich natürlich aber auch nichts tiefschürfendes, sondern wirklich, wo eben der Fokus, was sie auch ein bisschen ansteuern können, wo sie ein bisschen Acht geben.
Ja, gut, dann sind wir auch schon mit unserem Fragebogen durch. Vielen Dank, Rudi, dass du das so ehrlich beantwortet hast.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank
für die Einladung.
Ja, das natürlich. Wir haben, damit sind wir eigentlich soweit auch durch. Wir haben wir sind ja jetzt, glaube ich, während der GOC, das heißt, wer noch dahin kommen möchte, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Wer noch da hinkommen möchte, kann auf jeden Fall noch alle unsere deutschen Paare dort anfeuern und bei den Grand Slams auf jeden Fall unsere deutschen Meister Marius-André Ballan und auch unsere anderen deutschen Meister in Standardtänzen Violetta und Thomas Feinsiel noch begutachten und die dort anfeuern. Und natürlich auch alle anderen deutschen Paare. Das müssen nicht nur die zwei sein. Alle haben es verdient, angefeuert zu werden. Dann gibt es am 30. September die deutsche Jugendmeisterschaft in Nürnberg. Dort finden alle Jugendmeisterschaften statt. Das heißt, von den Kinder C über Junioren 1, Junioren 2 bis zur Jugend A Standard werden dort an dem Tag oder an dem Wochenende zumindest in Nürnberg stattfinden. Dort sind auch sehr, sehr tolle Paare am Start. Die Kinder- und Jugendpaare sind auf jeden Fall sehr talentierte Tänzer, die wir in Deutschland haben. Und es ist wirklich immer ein Genuss, auch diese jungen Tänzer anzusehen, was sie für ein Talent mit auf die Fläche bringen. Gut, damit sind wir soweit durch. Vielen Dank, Rudi, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Das war ein sehr interessantes Gespräch. Viele Sachen auch, die ich selber nicht wusste. Also wenn ich nächstes Mal eine Formationsmusik von dir höre, wenn irgendwas im Hintergrund brummt, dann weiß ich, der Rudi, wieder im Tonstudio. Ja, wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge für Gäste habt, die wir interviewen sollen, dann schickt uns eine E-Mail an podcast@tnw.de oder besucht uns auf unserer Website podcast.tnw.de und vergesst nicht auf allen Streaming-Plattformen, wo ihr auch immer das gerade hört, uns zu bewerten. Das hilft uns auf jeden Fall ganz, ganz doll. Ja, dann sind wir damit durch. Vielen Dank, Rudi. Vielen Dank, Nick. Und dir, Rudi, jetzt noch einen schönen Restabend hier auf der Dancecomp und dann morgen beim World Open Standard einen hoffentlich nicht zu anstrengenden Tag, dass du nicht zu viel Stress hast, sondern das Turnier auch genießen kannst.
Dankeschön. Euch viel Erfolg für die Post.
Ja, danke. Und ja, dann bis zum nächsten Mal bei Vom Parkett ans Mikro, dem TNW-Podcast. Tschüssi.